Predige heute über Jesaja Kapitel 58, Vers 1 bis 12. Jesaja 58, Vers 1 bis 12. Rufe aus vollem Halse, halte nicht zurück. Gleich der Posaune erhebe deine Stimme und verkünde meinem Volk seine Untreue und dem Hause Jakob seine Sünden. Denn mich suchen sie täglich und wünschen meine Wege zu wissen. Wie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht verlässt, fragen sie mich nach den Satzungen der Gerechtigkeit, lieben es, Gott sich zu nahen. Warum, so sprechen sie, fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir uns und du beachtest es nicht? Sieh, an eurem Fasttag geht ihr dem Geschäfte nach und alle eure Arbeiter drängt ihr. Siehe, ihr fastet zu Zank und Streit und zum Schlagen mit ruchloser Faust. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass eure Stimme in der Höhe gehört würde. Ist das ein Fasten, das mir gefällt? Ein Tag, da der Mensch sich kasteit, dass man den Kopf hängen lässt, wie die Binse und in Sack und Asche sich bettet? Soll das ein Fasten heißen und ein Tag, der dem Herrn gefällt? Ist nicht das ein Fasten, wie ich es liebe, dass du ungerechte Fesseln öffnest, die Stricke des Joches lösest, dass du Misshandelte ledig lässest und jedes Joch zerbrichst? Dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Obdachlose in dein Haus führst. Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn kleidest und dich den Brüdern nicht entziehst. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung eilends sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug schließen. Wenn du dann rufst, so wird der Herr antworten. Wenn du schreist, so wird er sprechen, siehe, hier bin ich. Wenn du das Joch entfernst aus deiner Mitte, nicht mehr mit Fingern zeigst und aufhörst, ruchlos zu reden, wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufstrahlen in der Finsternis und dein Dunkel werden wie der helle Mittag. Der Herr wird dich immer da leiten und in der Dürre deine Seele sättigen. Und deine Gebeine wird er stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie ein Wasserquell, der nie versiegt. Dann werden deine Söhne die Trümmer der Vorzeit wieder bauen und die Fundamente früherer Geschlechter wirst du aufrichten. Da wirst du genannt werden, der Rissevermaurer, der Trümmer wieder wohnlich macht. Zunächst geht es um eine Posaune. Ich weiß nicht, welche Stellung Sie zu Posaunen haben. Auf jeden Fall sehr laute Instrumente. Ich habe früher selbst jahrelang Posaune gespielt und war einmal sehr erstaunt. Neben unserem Haus wohnte meine Klavierlehrerin. Ich habe grundsätzlich nur bei geschlossenem Fenster gespielt, aber sie konnte mir, als sie einen Spaziergang machte und ungefähr 200 Meter an unserem Haus vorbeiging, hinterher sagen, was ich gespielt habe. Da war ich eigentlich sehr erstaunt, auch ein bisschen erschüttert vielleicht. So eine Posaune ist durchdringend und dieser Prophet Jesaja soll wie eine Posaune seinem Volk die Sünden vorhalten. Posaunenspielen ist manchmal ganz schön, aber wenn einer wie eine Posaune Leuten, die er gut kennt, ihre Sünde vorhalten soll, ist das ein ziemlich schwieriges Posaunenspielen. Stellen Sie sich vor, da käme jetzt jemand zu Ihnen, würde mit dem Finger auf Sie deuten oder ohne Finger und sagen, ich möchte dir jetzt im Auftrag Gottes mal alles das sagen heute Morgen, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist. Im Auftrag Gottes. Ich weiß nicht, wie begeistert Sie wären über diesen Besuch. Vielleicht gar nicht und würden sagen, oh, vielleicht habe ich doch noch was Wichtigeres zu tun. Im Moment habe ich gerade keine Zeit. Oder können Sie mir das nicht schriftlich einreichen? Ja, was hält dieser Jesaja seinem Volk vor? Eigentlich dasselbe, was man uns auch oft vorhalten kann, dass sie zweigleisig leben. Sie haben einen frommen Teil ihres Lebens und einen unfrommen Teil gleichzeitig. Der fromme Teil ist der, dass sie fasten, mindestens 3 Fastentage im Jahr und meinen damit bei Gott Eindruck schinden zu können, dass dann ihre Gebete eine größere Durchschlagskraft hätten. Das ist der eine Punkt. Aber Gott sagt, im Moment fastet ihr völlig sinnlos, eure Stimme wird in der Höhe nicht gehört. Das heißt, wenn ihr betet, geht euer Gebet bis an die Decke und dann ist Schluss. Warum? Weil euer Leben so gottlos ist. Ihr fastet zwar, aber an demselben Tag habt ihr Streit mit euren Nachbarn. Ihr unterdrückt eure Arbeiter und seht zu, dass die möglichst wenig verdienen. Ihr schlagt euch sogar untereinander. Und dann meint ihr, das wäre irgendetwas, was Gott gefällt, sodass euer Gebet erhört würde. Das könnt ihr euch eigentlich sparen, euer Fasten. Ich meine, heute fasten sowieso wenige Leute, obwohl ja wir gerade Fastnacht feiern. Das heißt, manche Leute feiern das, andere nicht. Und dann für manche die Fastenzeit beginnt, wo sie auf bestimmte Speisen verzichten. Steht nicht in der Bibel, dass wir das tun sollen, aber es ist eine Möglichkeit zu fasten. Das heißt, auf Dinge zu verzichten, um sich persönlich auf Gott zu konzentrieren. Das ist eigentlich der Sinn von Fasten, dass ich mein Leben ganz in Verbindung bringen würde mit Gott und Zeit habe für ihn und durch nichts abgelenkt werde, noch nicht einmal durch Essen. Die Leute leben also doppelgleisig, einmal fromm in der Sprache zu Gott und einmal unfromm in ihrem Alltag. Die Lage in ihrem Land ist sehr schlecht, das ist wohl ein Wort, was vielleicht bis in die Zeit nach dem Exil reicht, wo sie also aus Babylon zurückkam in ein zerstörtes Land. Es wird hier nämlich gesprochen, dass es viele Trümmer gibt und offene Wunden, dass selbst die Straßen kaputt sind. Ich könnte mir vorstellen, wenn jeder heute Morgen hier etwas sagen dürfte, jemand, dem er vertraut, dann könnten viele von uns über offene Wunden in ihrem Leben reden. Ich meine weniger körperlich, das vielleicht auch, sondern einfach, dass sie Schwierigkeiten haben, die wie eine Wunde noch nicht gelöst sind. Dass sie in mancher Beziehung nicht weiter wissen, dass manche Familiengebäude zusammengebrochen sind und nur noch aus Trümmern bestehen, dass manchmal die Verbindung zu irgendeinem anderen Christ große Risse hat, diese Straße ist mit tiefen Schlaglöchern besät. Und wenn dann jemand käme und würde uns unsere Sünde vorhalten, hier in Obertshausen, wäre die Frage, was er sagen würde. Sagen würde, vielleicht ihr könnt schön singen, ihr habt täglich eine gute stille Zeit, es sind viele Leute inzwischen, die täglich die Bibel lesen, das finde ich sehr gut. Es gibt viele Beter hier, zumindest die persönlich beten. Aber es gibt sicher auch viele, die falsche Prioritäten haben, vielleicht sind es sogar dieselben Leute, bei denen Gott einen ganz wichtigen Platz im Leben einnimmt, sagen wir, vielleicht die dritte Position. Die erste Position im Moment hat der Neubau. Die zweite Position hat die Firma und die dritte Position hat Gott. Oder die erste Position hat meine Firma und die zweite Position hat meine Familie und die dritte Position hat Gott. Es ist ja wichtig, wenn Gott eine hohe Position hat, weil das erste Gebot heißt, ich bin der Herr dein Gott, das heißt, ich bin Nummer eins in deinem Leben. Und da wäre es ganz gut, wenn jeder, der hier ist, sich einmal prüft, an welcher Position steht eigentlich Gott in meinem Leben. Das ist ein Punkt, dass wir oft falsche Prioritäten setzen. Ein anderer Punkt ist Passivität und Trägheit. Die meisten Christen fallen nicht dadurch auf, was sie alles falsch machen, sondern eher durch das, was sie nicht tun. Dass sie sich zum Beispiel nicht in Bewegung bringen lassen, um mit anderen Kontakte zu knüpfen, damit andere Menschen Jesus kennenlernen. Das ist ein Punkt. Andere haben aber auch falsche Bindungen im Leben. Steht hier, dass Bindungen zerbrochen werden sollen? Falsche Bindungen. Manche haben auch als Christen viel zu frühe sexuelle Kontakte. Und pflegen sie und sagen, meine Umgebung macht das ja auch so, ich bin legitimiert. Andere sind auch als Christen abhängig von Tabletten. Oder schleppen irgendwelche okkulten Bindungen mit sich herum, ohne wirklich hier Reinigung von Gott zu erfahren. Manche sind finanziell sehr hartherzig. Sie meinen, wenn sie 5 Mark für Gott geben, wäre das schon eine Spende. Obwohl sie vielleicht 2500 netto verdienen oder mehr. Manche sind voller Kritikgeist. Sie sehen in erster Linie das Negative. Es ist erstaunlich, wenn wir so austauschen, was wir mit Gott erlebt haben, ob wir dann Schwierigkeiten hervorkramen oder Dinge, wo wir Gottes Liebe erfahren haben, vielleicht auch in Schwierigkeiten natürlich. Ja, so gäbe es viele Dinge, die Gott uns aufdecken könnten. Das Problem dieser Leute hier ist, dass sie beanspruchen die Führung Gottes, ohne ihm gehorsam zu sein. und das ist der entscheidende Punkt, sie beanspruchen Gottes Führung für ihr Leben, weil sie ja wissen, die wäre gut, ohne ihm persönlich gehorsam zu sein. Es wäre wie, wenn ich ein Auto habe, wo die Lenkung vollständig ausgeschlagen ist. Ich habe mal so ein Auto gesehen in Haiti, so ein LKW. Ehe der von so einem Weg auf die Straße einbog, hat er, was weiß ich, 5 oder 6 Mal sein ganzes Lenkrad rumgedreht, ehe die vorne die Räder anfingen, sich so ein bisschen zu drehen. Das heißt, die Lenkung war vollständig ausgeschlagen. Stellen Sie sich vor, wenn der auf der Straße jemand scharf ausweichen muss, wie gut er das kann, wenn er seine Lenkung erst ein paar Mal rumdrehen muss, ehe überhaupt die Räder sich dann mitbewegen. So beanspruchen wir manchmal die Führung Gottes, weil wir wissen, sie wäre gut, aber die Lenkung unseres Lebens ist so ein bisschen ausgeschlagen durch unbereinigte Sünde. Und das ist sicher die Gefahr aller Christen, dass sie heucheln. Wenn man fragt, wie geht's? Oh ja, das Leben mit Gott ist schon gut. Aber viele Dinge sind trotzdem nicht geklärt. Manchmal legen wir Gott im Gebet falsche Alternativen vor. Soll ich diesen ungläubigen Freund jetzt heiraten oder den anderen? Gott würde vielleicht sagen, oh, weder den einen noch den anderen. Soll ich jetzt in diesen Verein gehen oder in jenen? Vielleicht würde Gott sagen, bleib in dem du schon bist, das ist genug für dich. Ich weiß es nicht, was der Einzelne so von Gott erwartet, aber es ist gut, wenn er mit Gott redet und Gott ihm antwortet. Manchmal schweigt Gott, weil Sünde im Leben ist, und dann macht Bibellesen und Beten keine Freude mehr. Es ist oft erstaunlich, wenn man jemanden fragt, wie sieht deine stille Zeit aus mit Gott? Und wenn in seinem Leben viel schief läuft, dann wird die oft so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil es gar keinen Spaß mehr macht. Das ist dann so eine Pflicht, die man jeden Tag so hinter sich bringen muss und macht nicht so viel Freude. Wenn unser Leben mit Gott klarkommen würde, würde auch die Bibel wieder Freude machen und auch das Beten. Das, was Gott fordert, ist nicht, dass wir uns selbst kasteien, sondern selbst verleugnen. Also nicht, dass wir uns quälen mit unserem Glauben oder sonst wie, sondern selbst verleugnen. Da gab es eine gute Definition von einem Schweizer, Hans Bürki. Er sagte, Selbstverleugnung heißt, auf die Seite Gottes treten, zum Wohl des Nächsten gegen sich selbst. Selbstverleugnung heißt, auf die Seite Gottes treten, zum Wohl des Nächsten gegen sich selbst. Das würde Gott gut finden. Es geht also nicht um ein negatives Christsein. Die Leute haben gefastet hier. Das heißt, sie haben auf Essen verzichtet. Und so gibt es manche Gläubige, die würden sagen können, Herr, verzichte ich nicht in deinem Namen schon auf Tanzen, auf Fernsehen, auf Rauchen, auf Schminken, selbst die Brillanten lasse ich im Kästchen zu Hause. Und ich verzichte schon darauf und darauf. Und dafür gebe ich kein Geld mehr aus und das schaue ich mir auch nicht mehr an. Und da würde man sagen, ist doch großartig, was der im Namen Gottes alles schon lassen kann. So ging mir das mal, als ich in einem Zug ins Gespräch kam mit 3 jungen Amerikanern, das heißt 2 Damen und einem Herrn. Und die eine sagte, ich bin Christ. Und da sagte ich, großartig, dann erzählen Sie Ihrer Freundin doch mal, wie sie, was das bedeutet, wenn man Christ wird, damit die ermutigt wird, auch Christ zu werden. Und er sagte, hör mal, wenn du Christ wirst, dann darfst du nicht tanzen und nicht rauchen und solltest dich auch nicht mehr schminken. Und da sagte ich, naja, sehr schön, sehr ermutigende Einladung, um Christ zu werden. Schade, dass sie das gesagt hat, es wäre besser gewesen, sie hätte gar nichts gesagt. Mancher sieht seinen Glauben in dem, was er jetzt alles schon für Gott lassen kann. Bis dahin, dass er vielleicht schon so heilig wird, dass er mit anderen Christen, die nicht so heilig sind, keinen Kontakt mehr pflegt. Es gibt eine Heiligung, die in die Isolierung hineinführt. Während hier steht, dass jemand sich seinen Brüdern nicht entziehen soll, steht hier bei mir, das heißt wörtlich übersetzt seinem eigenen Fleisch, soll er sich nicht entziehen. Und es wäre sicher gut. Ich denke an die Worte, die ein katholischer Priester eine Frau seiner Gemeinde sagte, es war eine Frau, die in jeden seiner Gottesdienste kam, die immer ihr Gebetbuch durchgebetet hat. Und als er sie zu Hause besuchte, sagte er, hören Sie doch mal auf, so viel zu beten. und sorgen Sie dafür, dass Ihre Familie zur richtigen Zeit ein Mittagessen bekommt und ein Frühstück. Dieser Priester war nicht gegen Gebet, gar nicht. Er hat selbst ganz viel gebetet, durch ihn sind ganz viele Leute zum Glauben an Jesus gekommen. Aber er sagte, entziehe dich doch nicht deiner Familie durch irgendwelche Frömmigkeitsübungen, sondern sieh zu, dass diese Familie sich freut, dass sie eine Mutter hat, die für sie sorgt. Und dann wirst du immer noch genügend Zeit haben für dein Gebet und für die Gottesdienste. Das heißt, eine positive Frömmigkeit und nicht nur ein Ablegen bestimmter Dinge. Jesus wird in der Bibel geschildert als Erlöser, als Herr und als Diener. Wenn jemand zum Glauben kommt, erfährt er, dass Jesus sein Erlöser ist. Er wird nämlich bei ihm seine Schuld los und die ganzen dicken Brocken seiner Vergangenheit kann er bei ihm alle loswerden. Und dann erfährt er, dass er auch der Herr sein möchte in seinem Leben. Herr heißt ja Herrschaft, Prioritäten ordnen. Und dann wird er vielleicht manche Beziehungen neu ordnen, weil das absolut wichtig ist. Vielleicht wird er aus manchem Verein austreten. Ich habe nichts gegen Vereine, weil Gott ihm klar macht, deine Zeit würde ich gerne anders verplanen als dort. Du könntest diese Zeit auch anders einsetzen, für mich oder für Menschen. Er wird erfahren, dass Jesus sein Herr ist, aber die wenigsten von uns erfahren, dass Jesus ein Diener ist. Einer, der wirklich anderen dient. Der nicht nur sagt, er herrscht in meinem Leben, sondern der bereit ist, anderen zu dienen. Das können kleine Dinge sein oder große Dinge. Ich finde es nett, wir waren nur einmal in der Klostermühle mit Konfirmanden, als dort die Bibelschule war, soweit ich weiß. Und diese Konfirmanten, die waren ganz beeindruckt und sagten, oh, beim Essen kriegt man da plötzlich die Schüssel hingehalten. Wenn man durch die Tür geht, hält sie einem einer auf, der sogar älter ist als man selbst. Und die kümmern sich richtig um uns. Warum machen die das? Das fand ich gut. Die merkten so ein klein bisschen was von diesem Dienen. Obwohl das ja wirklich fast Nebensächlichkeiten waren, haben sie das erkannt. Ich denke an ein Lebensbild, das ich von einer Frau hörte, die als Mutter Brandt in einem asiatischen Land gearbeitet hat, in den Bergen. Sie hat bis zu 90 Jahren dort als Missionarin gewirkt, ist noch mit dem Pferd auf Berge hochgeritten oder hochgekraxelt, auf die andere Leute sich nicht getraut hätten. Und dann hat ihre Familie sie mal besucht in diesem Gebirge zu Weihnachten. Das war eine ganz beschwerliche Reise für diese Familie, da auf diese Berge hochzukommen. Und als sie dann da waren und gerade Weihnachten mit ihr feiern wollte, da brachte irgend so ein Mann eine fast tote Typhusfrau, kranke Frau und legte sie dort in das Wohnzimmer. Und ab da war die Familie für diese Mutter Brandt abgeschrieben. Sie kümmerte sich an diesem Weihnachtsfest nur um diese kranke Frau. Sie setzte sich hin und träufelte ihr so Tropfen für Tropfen von Flüssigkeit ein, stundenlang, und kümmerte sich nur um diese Frau. Und ihre Angehörigen waren stocksauer und sagten, jetzt sind wir diesen ganzen weiten Weg tagelang aus der Ebene zu dir hier hochgekommen, um mit dir Weihnachten zu feiern. Und jetzt, tja, wo bist du eigentlich? Später hatte die Mutter Brandt doch noch Zeit für ihre Angehörigen, zwar nicht an Heiligabend, da überhaupt nicht. Aber dann haben sie gemeinsam kapiert, dass das hier eigentlich Weihnachten war. Dass Jesus hier auf die Erde kam, um sich für einen anderen einzusetzen, vorbehaltlos. Und genau das hatten sie an diesem Weihnachtsfest bei ihrer Mutter und Großmutter erlebt. Nur, dass sie ganz traurig waren, weil sie keine Zeit hatte für sie. Aber im Nachhinein mussten sie sagen, es war doch gut, denn das Leben dieser Frau wurde gerettet. Und eigentlich haben wir hier etwas über diese dienende Liebe Jesu gelernt. Ich hörte vor Jahren in einer Predigt, wo jemand sagte, gehe mehr auf andere zu, dann geht es dir besser. Gehe mehr auf andere zu, dann geht es dir besser. Das muss ich mir persönlich auch sagen, weil ich sicher nicht so ein Typ bin, der von sich aus spontan auf andere zugeht. Es ist also wichtig, wenn wir richtig fasten wollten, so wie Gott es hier sagt, dann wäre das mehr ein soziales Fasten. ein Joch zu lösen, Misshandelte ledig freizulassen, Hungrigen das Brot zu brechen und Arme und Obdachlose in das Haus zu führen. Wir sagen, gut, die sozialen Dinge brauchen wir nicht zu tun. Wir leben in einem Sozialstaat, dafür bezahlen wir schließlich Steuern, dass hier Leute angestellt werden, die das übernehmen. Außerdem haben wir 4 verschiedenfarbige Kreuze in unserer Gesellschaft. Die meisten wissen das zwar nicht, es gibt ein schwarzes Kreuz, ein weißes Kreuz und ein blaues Kreuz und ein rotes Kreuz. Das heißt, für jede Form der Gefährdung haben wir eine Spezialgruppe. Das schwarze Kreuz kümmert sich um Gefangene in Zuchthäusern. Das weiße Kreuz um Leute, die sexuell gefährdet sind. Das blaue Kreuz um Alkoholiker und das rote Kreuz ist ja bekannt um Leute in körperlichen Nöten. Das rote Kreuz wurde übrigens auch von einem Christen gegründet. Der Henri Dunant, der das gegründet hat, war auch Mitbegründer des CVJM in Paris. Ist also sicher nicht zufällig, dass das eine Kreuzform hat und dann noch ein rotes Kreuz. Ich meine, dass unter uns die Leute weniger soziale Hilfe brauchen, im Sinne, dass sie Kleidung brauchen oder Essen, sondern vielleicht mehr Gespräch, mehr Zuwendung, mehr Besuchsdienst. Und da fehlt bei uns sicher noch ziemlich viel auf dieser Ebene, wo wirklich einer den Mut hat, einen anderen zu besuchen. Vielleicht auch jemand, den er nicht so furchtbar gut kennt, oder ihn einzuladen. Und dann heißt es hier, wenn das geschehen würde, dann würde die Heilung eilends sprossen. Es ist keine Heilung, die jetzt plötzlich von einer Stunde auf die andere durchschlägt, sondern wenn so eine Wunde heilt, dauert es gewöhnlich einige Tage, manchmal sogar einige Wochen. Aber es heißt, wenn wir im Namen Jesu das tun, was er uns zeigt für andere Menschen, würde unser eigenes Leben heil werden. Heil werden heißt nicht, dass alles wiederhergestellt wird, was gewesen ist. Wenn zum Beispiel jemand ein Bein amputiert bekommen hat, würde das nicht wieder nachwachsen, aber die Wunde würde sich schließen. Und es kann sein, dass mancher unter uns ist, der in irgendeiner Weise in seiner Familie etwas verloren hat, was nicht mehr zu ersetzen geht. Es heißt aber, dass so eine Wunde auch sich schließt. Das heißt, dass er auch mit diesem Verlust leben lernen wird, weil Gott ihn tröstet. Es kann sein, dass jemand operiert wurde, dann wird die Operationsnarbe bleiben, auch wenn die Wunde geheilt ist. Aber es heißt, dass hier eine Heilung geschieht und eine Wiederherstellung. Nicht nur für den Körper, sondern sogar für Gebäude. Dass hier Risse vermauert werden und Wege wiederhergestellt werden. Es kann sein, dass jemand in seiner Familie feststellt, dass hier Risse zugemauert werden, dass diese Familie wieder funktioniert. Ich hörte von einem jungen Mann von uns, der auch hier unter uns ist, der auf einer Kinderfreizeit, nicht dieser Gemeinde, sondern im Ausland, einen schwierigen Jungen in dem einen Jahr hatte und im nächsten Jahr war er nicht mehr so schwierig wie vorher. Und die Ursache lag darin, dass seine Eltern beide zum Glauben gekommen sind und obwohl sie geschieden waren, haben sie sich gegenseitig neu geheiratet. Und deshalb war dieser Junge viel ruhiger geworden. Das heißt, hier war der Riss in dem Gebäude einer Familie zugemauert worden durch die Vergebung und die Liebe von Jesus. Und das ist gut. Es kann sein, dass eben die Heilung im persönlichen Leben nicht so schnell geht, aber dass sie Fortschritte macht. Dass Risse in Familien geschlossen werden und sich längst vergangene Lebensmöglichkeiten wieder öffnen. Vielleicht Dinge, an die jemand gar nicht mehr gedacht hat. Wenn ich das hier zusammenfasse, ging es eigentlich darum, dass uns unsere Sünde gezeigt wird, wie durch eine Posaune, das heißt ziemlich klar. Die Hauptsünde von Christen ist die, dass sie zweigleisig leben. Dass es ein frommes Gleis gibt, wo sie Gott imponieren wollen durch ihren Einsatz, vielleicht auch zurecht tun, und dass es ein anderes Gleis gibt, wo sie gar nicht so fromm leben, sondern sich streiten und distanzieren und mit dem Finger zeigen und kritisieren und solche Dinge tun. Und dass Gott sagt, euer Christsein, euer Glaube wird nicht an dem gemessen, was ihr alles nie abgelegt habt und nicht mehr tut. Ja, dieses Fasten heißt ja Ablegen, Verzicht auf Nahrung und so weiter. Sondern in dem, was ihr aufgreift, in der Zuwendung zueinander. Darin zeigt sich euer Glaube. Allerdings auch darin, dass ihr ein Joch zerbrecht, das heißt falsche Bindung in eurem Leben löst. Und vielleicht ist heute Morgen jemand unter uns, der gerade jetzt in seinem Leben falsche Bindungen lösen müsste, statt sie weiter zu pflegen. Aber das kann Gott nur ihm klar machen. Und dann heißt es, eure Heilung wird eilends sprossen und die Gerechtigkeit Gottes wird vor euch hergehen und seine Herrlichkeit euren Zug schließen. Gerechtigkeit Gottes bedeutet ja, dass ich vor Gott in Ordnung bin durch seine Vergebung und auch Sieg bekomme über Versuchungen. Die Herrlichkeit Gottes schließt den Zug, das heißt, Jesus ist der Erste und der Letzte. Ich bin eingerahmt von ihm und das ist sicher eine gute Wegführung. Risse werden vermauert, wir dürfen also damit rechnen, dass Gott Dinge, die rissig geworden sind, wiederherstellt in unserem Leben. Und zwar sind es oft gerade auch persönliche Beziehungen, die Risse gekriegt haben, weniger Gebäude. Es geht nicht um ein kopfhängendes Christsein, sondern dass das Licht Gottes dadurch bricht und dass wir wie ein wohlbewässerter Garten sein werden. So geht es nämlich hier weiter. Das heißt, ein Ort des Segens, wo sich die Dinge richtig entwickeln können. Und das würde ich jedem von uns wünschen, dass wir solch ein Ort des Segens sind, jede einzelne Person, so ein wohlbewässerter Garten im Licht Gottes, wo sich das, was Gott möchte, entwickelt. Und was Gott möchte, ist vor allen Dingen eine Nähe zueinander durch Jesus. Ich fing mit dieser Posaune an und möchte mit einer englischen Melodie schließen. Das heißt, nur den Text sagen, einige kennen dieses Lied. Das heißt, make my life to be like a melody. Mache mein Leben zu einer Melodie, die die Botschaft des Kreuzes hinaus klingen lässt. Und es wäre schön, wenn unser Leben zu so einer Melodie würde, nicht in Dissonanzen, sondern in Harmonien, die diese Botschaft des Kreuzes durch uns in Liebe zu anderen Menschen bringt, aber nicht nur durch Worte, sondern auch durch Zuwendung. Herr Jesus Christus, wir freuen uns, dass dein Kreuz ein Pluszeichen ist der Güte Gottes, ein Pluszeichen der Vergebung und der Befreiung und bitten dich, dass unser Glaube sich positiv entfalten möchte an dich und nicht in irgendwelchen Negationen stehen bleibt. Danke für all das Gute, was du tust, auch für alle Zuwendung, die du schon geschenkt hast, weil du kannst sie verstärken in deinem Namen. Amen.